Liebe Gemeinde, der Predigttext heute an diesem Sonntag, Letare aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 24. Es waren einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Amen. Wir wollen Jesus sehen. Liebe Gemeinde, das sind wildfremde Menschen, die so fragen in dieser Situation, Jesus und den Jüngern nicht bekannt. Es sind Griechen, als Menschen aus einem anderen Kulturkreis, Ausländer sozusagen. Erstaunlich. Ich sag's mal übertragen, es sind offensichtlich Menschen, die hier so fragen, die in ihrer Kindheit keine Bibelverse auswendig gelernt haben. Es sind offensichtlich Menschen, die nicht in den Vorzug eines christlichen Elternhauses gekommen sind in ihrer Kindheit. Es sind Menschen, übertragen gesagt, die noch nie eine Kirche von innen gesehen haben, die jetzt trotzdem kommen aus aufrichtiger Neugierde und die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellen. Wohl aus irgendeinem unbestimmten, aus einem vielleicht auch ganz diffusen Verlangen heraus wollen sie Näheres über diesen Mann erfahren, diesen Jesus aus Nazareth, dessen Worte offensichtlich sogar Menschen gesund machen können. Liebe Gemeinde, ein wenig bin ich neidisch auf diese Menschen mit ihrer Sehnsucht, mit ihrer richtigen Frage. Wir wollen Jesus sehen. Manchmal frage ich mich ganz selbstkritisch auch selbst und vielleicht auch Sie als Gemeinde, ob wir nicht in aller Tradition, in aller Gewohnheit, auch in aller religiösen Routine, in aller Selbstverständlichkeit, mit der wir auch hier zum Beispiel Gottesdienst feiern, Sonntag für Sonntag, diese Sehnsucht noch in uns spüren. Wir wollen Jesus sehen. Da sind mir diese Menschen also ein Vorbild. Und ich denke dabei, liebe Gemeinde, auch an unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden, die wir gerade in diesen Zeiten ja so sehr vermissen, gerade auch hier im Gottesdienst bei dieser Gelegenheit. Ein Gruß auch an euch Jugendliche, die ihr vielleicht heute auch von zu Hause auch aus mitschaut. Den Jugendlichen, den Konfirmanden und manchmal auch ihren Eltern und Familien wird das ja gelegentlich unterstellt. Es ginge ihnen bei der Teilnahme am Konfirmandenunterricht und bei diesem Fest nur um die Geschenke. Und das Geld und ein Fest, ein besonderes und vielleicht noch ein gutes Essen. Ich muss aber sagen, in den vielen Jahren, in denen ich jetzt schon auch Konfirmandengruppen begleite, ist das eigentlich schon immer und jedes Jahr bei jeder Gruppe immer wieder auch zu spüren gewesen, dass dort wirklich aufrichtig die Frage von jungen Menschen auch gestellt wurde: Wir wollen Jesus sehen. Aus einem Urgrund heraus erhebt sich diese Sehnsucht auch bei jungen und älteren Menschen in unserer Zeit. Diese Frage, die auch bei den Griechen hier durchbricht gegen alle Erstarrung: Wir wollen Jesus sehen. Und mit einem Mal, liebe Gemeinde, merken wir vielleicht als Leser und Hörer dieser Geschichte, da steht plötzlich auch jede Menge auf dem Spiel, als diese Frage an Jesus gerichtet wird. Man muss sich das vorstellen, was diese Anfrage, die in diesem Augenblick an Jesus gerichtet wird, für ihn hätte auch bedeuten können. Eben zuvor ist ja gerade die, im Bild gesprochen, die Tür des Tempels hinter ihm im Schloss zugefallen. Die religiösen Führer, die Herrscher der damaligen Zeit, die wollen nichts von ihm wissen. Die aufgebrachte Menge, der musste er gerade eben weichen und nun wird ihm nach dem Leben getrachtet. Und nun stehen da Griechen da, Menschen von jenseits der Grenze, die wollen ihn sehen. Ist das nicht scheinbar wie ein freundliches Zeichen seines Vaters? Gleichen diese Griechen nicht sozusagen Boten höherer Art, die jetzt sozusagen im Auftrag seines Vaters kommen und sagen, kehre doch du nun einfach den Juden den Rücken zu, wende dich den heidnischen Völkern und Nationen zu, die hören auf dich. Sind diese Griechen nicht sozusagen wie eine Delegation aus den Völkern dieser Welt, die zu ihm sagen, komm herüber zu uns und hilf uns? Verlass Jerusalem, wirke bei uns. Die Welt ist groß, dann bau doch dein Reich einfach woanders. Wir werden dich anbeten. Zeige dich uns mit deinen Wundern als Zeichen deiner göttlichen Herrlichkeit und Zeichen deines himmlischen Glanzes. Wir werden dich anerkennen, wir werden dich verehren. Verlockend, liebe Gemeinde, und ich glaube, das Verlockende dieses Besuchs der Griechen hier bei Jesus besteht darin, dass sie einen Ausweg für Jesus zeigen, einen Ausweg für Jesus, der ihn nicht ans Kreuz führen würde. Könnte es eben nicht doch sein, dass der Vater ihm am Ende eben doch diesen schweren Weg ersparen möchte? Könnte es nicht doch sein, dass der Vater ihn jetzt letzten Endes eben doch ohne Kreuz auf den Weg zu den Völkern sendet, würde die Macht der Worte und die Kraft seiner Wunder nicht ausreichen, um eine neue Gemeinde zu gründen, um viele Menschen zu seinen Nachfolgern werden zu lassen? Liebe Gemeinde, würde Jesus sich dieser inneren Stimme zuwenden, auf sie hören, dann würde er den Griechen jetzt folgen. Er würde sich im Kreis dieser aufrichtigen Gottsucher eine neue Gemeinde, eine neue Jüngerschaft schaffen und Israel vielleicht sogar verlassen. Jesus widersteht dieser Versuchung und geht bewusst nicht diesen Weg. Er geht einen anderen Weg. Er hat schon einen Schritt über diese andere Schwelle getan. Sein Weg führt ihn nach Jerusalem. Sein Weg ist der Weg ins Leiden. Es ist der Weg in den Tod, am Kreuz. Bald schon werden im Johannesevangelium die Abschiedsreden an seine Jünger folgen und dann werden wir vom Evangelium in dieses dunkle Geschick der Passion hineingeführt. Und die Griechen und mit ihnen auch die Jünger und vielleicht auch wir werden uns zu Recht wohl auch fragen, muss das denn eigentlich sein? Und um zu erklären, warum das sein muss, greift Jesus wie so oft zu einem Bild, zu einem Gleichnis. Das glaube ich nicht nur den landwirtschaftlich Berührten von uns etwas sagt und uns einleuchtend erscheint. Jesus sagt, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. In der Tat, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt's allein, wo es aber erstirbt, da bringt es viel Frucht. So erklärt er's seinen Jüngern und uns mit ihnen. Der erste Satz, der erste Gedanke, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Das ist es ja, was die Griechen uns wünschen und was wir uns auch wünschen, dass die Herrlichkeit, dass der Glanz Gottes sichtbar würde. Verherrlicht werden, das heißt, teilzuhaben an der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, eingehüllt, umgeben zu sein in diesen unaussprechlichen Glanz Gottes. Jesus möge sich ihnen in seinem ganzen himmlischen Glanz zeigen, sich ihnen offenbaren mit seiner ganzen göttlichen Kraft und Herrlichkeit. Das ist der Wunsch der Griechen. Und mit seinen Wundern und Zeichen scheint diese Herrlichkeit doch schon längst durch. Der Evangelist hat es uns gerade eben doch berichtet, diese eigenartige Geschichte von der Hochzeit zu Kana, dieses Weinwunder. Und danach sind bei einem Speisungswunder 5000 Menschen satt geworden von 5 Broten und 2 Fischen. Bitte mehr von dieser himmlischen Herrlichkeit. Bitte mehr Wunder und Heilungen und göttliche Zeichen. Gerade auch In manchen christlichen Kreisen kann man bis zum heutigen Tag diesen Wunsch auf Schritt und Tritt begegnen. Und irgendwo ist das ja auch verständlich. Wir würden doch alle gern den Glanz, die himmlische Herrlichkeit Gottes viel mehr sehen, als wir es in unserer angefochtenen Welt tun. Und wäre diese Herrlichkeit Jesu zu sehen, wäre sie offenbar, wäre sie sichtbar, dann müssten doch sofort eigentlich alle Waffen schweigen, im Nahen Osten zum Beispiel. Dann müsste doch die Pandemie in kürzester Zeit durch die Herrlichkeit Gottes besiegt sein. Und wie viele Menschen sitzen oder liegen heute Morgen auch krank zu Hause mit angefochtener Hoffnung, sie würden gerne die Herrlichkeit Gottes sehen und seinen Glanz. Es würde ihnen dann wieder leichter fallen, zu glauben und zu vertrauen. Ja, mehr noch, es würde ihnen vielleicht sogar den Glauben und das Vertrauen ersparen. Die Griechen aber und mit ihnen die Jünger und wir als Gemeinde bekommen zu hören, gewiss, in der Tat, es ist die Zeit gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird, dass sein Glanz sichtbar wird, aber eben anders, als ihr das euch wünscht. Dieser Glanz, diese Herrlichkeit Gottes, die heller ist als tausend Sonnen, verbindet sich mit dem dunklen Weg Jesu in den Tod. Denn das Weizenkorn bringt nur Frucht, wenn es in die Erde fällt und stirbt. Dazu muss ich kein Landwirt sein, um dieses Bild zu verstehen. Nur der Samenkorn, der bei der Saat in die Erde gebracht wird, wächst dort zu einem neuen Halm heran und bringt neue Frucht. Verherrlichung und Frucht also durch Sterben. Im Klartext sagt Jesus, in der bevorstehenden Passion, im bevorstehenden Leiden wird meine Herrlichkeit deutlich. Dieses helle Licht der Herrlichkeit Gottes wird in mir so unscheinbar wie das Elend in dieser Welt. Liebe Gemeinde, Jesus geht den Weg nach Jerusalem, um dort verherrlicht zu werden. Und es ist der Weg ans Kreuz. Was wird denn dort in Jerusalem für die Griechen und mit ihnen für alle anderen sichtbar sein? Ein Mensch ist zu sehen, wie er von Pilatus dem Spott und dem Hohn anheimgegeben wird. Gottes Glanz und Herrlichkeit ist das, sagt Jesus hier im Evangelium. Und dann wird ein mit Schmerzen sterbender Mensch am Kreuz zu sehen sein. Gottes Herrlichkeit ist das, sagt Jesus im Evangelium. Leidende und sterbende Menschen, solche Bilder, liebe Gemeinde, kennen wir. Es gibt sie tausendfach in unserer Welt. In diesen Tagen können wir sie 24 Stunden am Tag im Fernsehen, im Internet oder auch in den Zimmern unserer Krankenhäuser oder in den Flüchtlingslagern dieser Welt sehen. Wir wollen Jesus gerne sehen. Diese Sehnsucht der Griechen ist begründet, sie ist verständlich. Sie werden ihn auch sehen, aber sie werden sie, diese Herrlichkeit, ganz anders sehen, als sie dachten. Sie werden ihn sehen, auch in Athen und in Rom und in Gomaringen und in Stockach, Gott sei Dank, aber ganz anders, als man sich ihn in dieser Herrlichkeit und in diesem Glanz vorstellt. Das Kreuz werden sie sehen und den, der sich mit seinem Leben hingibt, der wie das Weizenkorn in der Erde verschwindet und stirbt. Und liebe Gemeinde, vielleicht sind wir enttäuscht über diese Auskunft, die der Predigttext hier gibt. In unserer Angst über die Friedlosigkeit dieser Welt und in unseren Sorgen über die Macht einer Pandemie würden wir uns vielleicht doch lieber einen glanzvollen und herrlichen Christus wünschen. Jesus sagt aber, ich gleiche einem Weizenkorn, das in der Erde verschwindet und dort scheinbar vergeht. Natürlich, liebe Gemeinde, könnte man diesem Weizenkorn dieses Schicksal ersparen, keine Frage. Man könnte dieses Weizenkorn statt in die Erde auch in einen Banksafe legen oder in die Vitrine zu Hause im Wohnzimmer. Man könnte dieses Weizenkorn auch in Gold fassen und als Schmuck um den Hals tragen, wäre auch möglich, aber es wäre sinnlos. Nur wenn man es in die Erde bringt, beginnt es, dieses Korn in seiner bisherigen Weise zu sterben, aber aus dem Keim erwächst eine neue kleine Pflanze und an diesem neuen Halm vervielfältigt sich das Korn, es bringt Frucht. Das heißt auch, liebe Gemeinde, von der Logik dieses Bildes her, im Zerbruch, in der Hingabe liegt Gewinn. Im Leiden liegt Kraft. Darin, dass sich einer hingibt, wird neues Leben gestiftet. Und das ist eine wichtige Botschaft für unsere Welt und auch für uns, liebe Gemeinde. Denn es gibt gewiss manche Gewinner in unserer Welt, aber es gibt viele Verlierer. Und es gibt viele, die auf der Strecke bleiben. Aber einer bleibt mit auf der Strecke. Einer, der in Gottes Namen und nach Gottes Willen auch verliert und so ganz nahe bei den Verlierern ist. Und die, die sonst immer zu kurz kommen, spüren auf einmal, dass in der Nähe Jesu, wo Gottes Herrlichkeit im Leiden sichtbar wird, das Verlieren unter Umständen mehr sein kann als das Gewinnen. Was für eine umgekehrte Logik. Gottes Glanz und Herrlichkeit sind nämlich ins Leiden hinein verhüllt, in die Ohnmacht. Und das, liebe Gemeinde, kann einen Menschen gewiss zum rechten Weinen freimachen, aber auch zum rechten Lachen. Das kann einen Menschen zur rechten Angst befreien, gewiss, die muss und darf es geben, aber es kann ihm auch rechten Mut und neue rechte Gelassenheit schenken. Denn Jesus stirbt als Weizenkorn und bringt dadurch viel Frucht. Wir wissen das, am Kreuz trägt er die Sünde der Welt und versöhnt uns dadurch wieder mit Gott. Und nach 3 Tagen dann am Ostermorgen wird diesem Weizenkornprinzip dann eben auch zum Recht verholfen. Seither, liebe Gemeinde, werden wir als Nachfolger Jesu Christi zum Schüler dieses Weizenkornprinzips. Wir lernen, dass aus der Hingabe entsteht Frucht. Wer gibt, der empfängt auch für sich selbst. Was könnte das bedeuten im Umgang mit meiner Zeit, im Umgang mit meinem Geld, im Umgang mit meinen Begabungen? Was könnte das bedeuten, wenn das stimmt, dass der, der gibt, letztlich empfängt für sich selbst und für andere? Es kann die Gemeinde unter Umständen eine große Wirkung haben, auch um uns herum, wenn ein Mensch ein kleines Stück seines Lebens drangibt, seine Gaben zum Beispiel, vielleicht auch seine Prinzipien, vielleicht auch seinen Vorteil, vielleicht sogar manchmal auch sein Recht. Es kann eine große Wirkung haben. Es kann Frucht bringen. Theophil Ascani, der schon lange verstorbene ehemalige Prälat von Reutlingen, er erzählt einmal von einer Begegnung, bei der durch Hingabe Frucht entstanden ist. Das Weizenkornprinzip. Er berichtet, wie er mit einer Gruppe von Gemeindegliedern aus Deutschland vor vielen Jahren schon in Frankreich zu Besuch war, dort eine französische Vorstadtgemeinde besucht hat, eine Kirchengemeinde. Die Kirche war ein baufälliges Haus in einem Hinterhof. Ein junger Franzose wurde an diesem Sonntag in dieser Gemeinde getauft. Er war bei einer Evangelisation zum Glauben gekommen. Es war ein unscheinbarer Mann, aber man feierte diese Taufe an diesem Sonntag in dieser Kirche wie ein großes jubelndes Fest. Denn nun gehörte er dazu. Und nachher saßen die deutschen Gäste mit den französischen Glaubensgeschwistern noch zusammen in einem Nebenraum mit deren Pfarrerin zum Essen. Der junge Mann, der zum Glauben gekommen und getauft worden war, war von Beruf Kellner. Und er hatte nun eine weiße Jacke angezogen und bediente die Gruppe, die französischen und die deutschen Gäste, mit einem fröhlichen Lächeln, von dem Ascani erzählt, dass er das nie vergessen werden könne. Die deutsche Besuchergruppe fuhr am Abend wieder nach Hause. Eine Woche später bekam Ascani einen Brief von seiner französischen Pfarrerskollegin, die darin schrieb, eines muss ich Ihnen noch erzählen. Die Deutschen hatten den Vater unseres Freundes, dieses Täuflings, im Krieg umgebracht. Und er hatte sich geschworen, von nun an als Kellner jedermann zu bedienen, nur keine Deutschen mehr. Aber von jenem Sonntag an gehörte er dazu. Und darum hat er sie alle fröhlich bedient. Auch ein junger Mann, liebe Gemeinde, der Jesus sehen wollte und der ihn offensichtlich zu sehen bekommen hat und der dieses Weizenkornprinzip auch verinnerlicht hat, es gelernt hat, der sein bisheriges Urteil dadurch verändert hat und dadurch versöhnte Gemeinschaft entstanden ist, Frucht ist geworden. Die Herrlichkeit Gottes ist sichtbar geworden. Amen.